Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid zum Bundesliga-Podcast. Heute mal in etwas veränderter Formation, denn wir blicken auf den 31. Spieltag und auf vieles mehr mit Alex Feuerherd von Colinas Erben. Auf Twitter zu finden unter @colinaserben. Hallo Alex.
Einen wunderschönen guten Tag in die Runde und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Das heißt natürlich, wir sprechen über Schiedsrichtermode heute in diesem Podcast, wie ihr oft in eurem Podcast. Colinas Erben, nee, wir sprechen natürlich über die Saison aus der Schiedsrichterperspektive und natürlich auch mit dabei, wie immer eigentlich am Montag, Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Grüß dich.
Und Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Alex, bevor wir auf die Schiedsrichter blicken, schauen wir doch auf diesen 31. Spieltag zurück, beziehungsweise dann auch mit rein in die Woche. Was nimmst du denn von diesem Spieltag mit in die nächste Woche?
Das große Bedauern, dass Hannover 96 abgestiegen ist. Ich weiß gar nicht so sehr, ob mir das für den Club als solchen wirklich leid tun sollte, aber einer meiner engsten Verbündeten, der sehr geschätzte Kollege Klaas Rehse, ist natürlich Fan von Hannover 96. Wenn ich jetzt nachdenke, ist es, glaube ich, sogar der einzige Hannover 96-Fan, den ich persönlich kenne, den dafür umso besser. Und dass sein Lieblingsverein abgestiegen ist, das dauert mich wirklich, muss ich sagen. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Also es ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die man ja letztlich mitnehmen muss aus diesem Spieltag. Ich habe gestern erstmal 5 Minuten da gesessen und gedacht, warum sind die eigentlich abgestiegen, rechnerisch? Bis ich dann festgestellt habe, da gibt's ja noch das Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag. Und dann habe ich angefangen nachzurechnen und dann gemerkt, okay, also das braucht man offensichtlich auch, diesen Taschenrechner, um rauszufinden, was das jetzt alles bedeutet. Aber da waren ja schon ganz viele, ganz schnell, das wusste ich gar nicht. Also das finde ich schon bedauerlich, muss ich sagen. Die waren ja jetzt, glaube ich, wie lange? 14 Jahre am Stück oder sowas, Erstligist. Und sowas finde ich dann immer ein bisschen traurig, wenn so jemand, so ein Verein runtergehen muss. Und wenn man jemanden kennt, der es mit diesem Verein eng hält, dann ist das natürlich nochmal umso trauriger.
Absolut. Und es ist wahrscheinlich auch nicht leichter, weil man es jetzt schon länger ahnen konnte, sondern so ein Abstieg tut wahrscheinlich für den Fan immer weh. Konstantin, was nimmst du vom Spieltag mit in die Woche?
Ein Hummels macht noch keinen Sommer.
Sollen wir über Hummel sprechen jetzt?
Danke, ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ja, aber wenn du es jetzt schon angerissen hast, dann brauchen wir natürlich auch eine
kurze... Ich habe es eigentlich nur wegen der Formulierung wegen formuliert. Aber also weil es ja auch wenig mit dem 31. Spieltag an sich zu tun hat.
Ging dir nur um schlechte Wortspiel. Wie bitte? Ging es jetzt nur um schlechte Wortspiel oder...
Ja, eigentlich schon.
Ohne thematischen Hintergrund.
Das Problem ist, es hat ja wenig mit dem 31. Spieltag an sich zu tun. Also es ist ja mehr eine Transfermarktdebatte, wenn man so möchte. Und das tangiert ja jetzt weniger vielleicht ein etwaiges Meisterschaftsrennen, was es eigentlich nicht mehr gibt. Oder wie auch immer. Auch im DFB-Pokalfinale steht ja noch vor der Tür, aber das ist auch noch lange hin. Also so gesehen, das ist mir einfach nur so eingefallen, weil das beschäftigt vielleicht die Bundesliga aktuell mehr als, weiß nicht, das Fernduell oder die Duelle um die Europa League zum Beispiel. Also so gesehen... ja, mehr wollte ich dazu jetzt eigentlich nicht beitragen. Denn ansonsten gab es an dem Spieltag wenig. Das Wichtigste war wahrscheinlich wirklich der Hannover-Abstieg und das wurde jetzt schon angesprochen.
Christopher, von dir noch was?
Ich nehme eine wunderbare Statistik mit, die ich auf Twitter gesehen habe. Und zwar hat in der bisherigen Bundesliga-Historie 4902 Mal das Heimteam mit 2:0 vorne gelegen. Und erst 66 Mal ist es passiert, dass das Gästeteam noch gewonnen hat. Und Schalke darf sich jetzt rühmen, auch Teil dieser Statistik zu sein.
Wie viel Prozent sind das?
Im Breitenreiter gemessen? Nein, keine Ahnung. Verdammt wenig. Und eigentlich dieses komplette Spiel sagt so viel über die Schalke-Saison aus, wie wir ja, glaube ich, in diesem Podcast hier schon wirklich... in epischer Breite und des Öfteren auch ausgeführt haben, dass es wirklich nur sinnbildlich dafür ist, wie eigentlich die komplette Schalker Saison gelaufen ist, nämlich irgendwo ist Qualität da, aber es reicht halt nicht, um Ergebnisse über die Zeit zu bringen und die taktische Qualität oder Fehlleistungen teilweise auch vom Breitenreiter, ist dann an manchen Stellen einfach zu groß, um ja, Schalke wirklich als Top-3-Team zu etablieren.
Wenn wir Alex jetzt schon mal da haben heute, dann lass uns dann auch ein bisschen auf diese Saison aus Schiedsrichtersicht zurückblicken. Wir haben ja immer noch den 32., 33. und 34. Spieltag, wo es dann nochmal in der Liga richtig rund gehen wird. Aber ja, wir wollten so ein bisschen auch heute nochmal den Blick aufs Ganze, aufs große Ganze richten. Und Alex, du verfolgst ja die Schiedsrichterleistungen, du verfolgst die Diskussionen darüber. Kann man so am 31. Spieltag sagen, aus Schiedsrichtersicht war es eine gelungene Saison oder keine gelungene Saison? Gab es mehr Fehlentscheidungen oder weniger? Kann man das überhaupt beurteilen? War es gelungen oder war es nicht gelungen?
Also was die Frage betrifft, ob es mehr Fehlentscheidungen gegeben hat im Vergleich zu den Vorjahren oder nicht, da muss man immer so ein bisschen abwarten, wer das eigentlich ausrechnet. Tue mich damit immer etwas schwer zugegebenermaßen. Die Kollegen bei Stox und hier insbesondere Patrick Völkner veröffentlichen ja gerne mal so eine Statistik, in der sie dann die Fehler angeben, die die Schiedsrichter gemacht haben, so eine Fehlerquote errechnen. Mir ist da allerdings die Grundlage nicht ganz klar, also ob da jeder Einwurf, der jetzt aus Versehen in die falsche Richtung gepfiffen worden ist, auch mitgezählt wird oder ob es nur um schwerwiegende Fehlentscheidungen geht und wenn ja, welche eigentlich dazugehören. Mit solchen Statistiken kenne ich mich offen gestanden nicht so gut aus. Das heißt, es bleibt dann immer so der grobe Eindruck übrig, hat sich das denn irgendwie fortentwickelt? Wie sieht das die Öffentlichkeit? Das ist ja schon auch eine Frage des Maßstabs, den man da anlegen möchte. Und ja, ist natürlich die Öffentlichkeit auch einerseits, wenn man vielleicht als jemand, der sich mit Schiedsrichterdingen etwas intensiver beschäftigt, dann sagen würde, okay, die Öffentlichkeit und die öffentliche Reaktion können eigentlich nicht die Maßstäbe sein. Das muss man schon ein bisschen stärker aus Schiedsrichtersicht dann auch betrachten. Es gab zur Winterpause ein Zwischenfazit, dass Herbert Fandl, also der Vorsitzende der DFB-Schiedsrichterkommission, und Manuel Gräfe, mithin einer der besten deutschen Referees, die wir haben, ein Zwischenfazit, dass die beiden unisono, wie man so schön sagt, gezogen haben. Und damals haben sie gesagt, wir können mit der Vorrunde nicht zufrieden sein. Ein Grund war dann, dass es viele spektakuläre Fehlentscheidungen gegeben hat. Man denkt also beispielsweise an das sogenannte Handtor von Andreasen von Köln. Das muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Man denke an den Fehler, den Manuel Gräfe selbst gemacht hat beim Spiel zwischen Wolfsburg und Leverkusen, wo er ein klares Abseitstor deshalb anerkannt hat, weil er sich mit seinem Assistenten uneins war und der Meinung war, dass der Ball von dem Abwehrspieler letztlich zu dem Spieler von Wolfsburg gelangt ist, der dann das Tor vorbereitet hat. Man denke auch an den Beginn der Saison, wo Knut Kircher mal einen Vorläufmeter für Bayern gegeben hat, quasi in letzter Minute gegen den FC Augsburg, der keiner gewesen ist. Das waren so spektakuläre Geschichten, die das Ganze sicherlich geprägt haben. Ich muss aber auch sagen, dass ich den Eindruck habe, der mag vielleicht subjektiv dominiert sein, dass ich aber trotzdem den Eindruck habe, dass es in den vergangenen Wochen eigentlich etwas ruhiger geworden ist um die Schiedsrichter. Das flammt immer mal wieder auf an einzelnen Stellen. Ganz sicherlich auch dann über die Entscheidung da im DFB-Pokal-Halbfinale Arturo Vidal einen Strafstoß für seine dreiste Schwalbe dazu zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen hatte ich den Eindruck, dass in den vergangenen Wochen gar nicht mehr so wahnsinnig viel über die Schiedsrichter gesprochen worden ist. Ich merke das dann immer daran, wenn ich sonntags abends dann am Rechner sitze und meine Kolumne für ntv.de schreibe, muss ich ja mal so ein bisschen raussuchen, was hat es denn eigentlich gegeben? Da ist es mir in den letzten Wochen eigentlich teilweise schwer gefallen, so die spektakulären Fälle herauszusuchen, anhand derer man dann das ein oder andere erklärt. Und da hatte ich den Eindruck, ist doch eigentlich in den vergangenen Wochen ganz gut gelaufen. Es gab viele sehr gute Entscheidungen, gerade beim Thema Vorteil, wo Tore resultiert sind, wo man dann gesagt, wo ich sagen konnte, okay, da haben die Schiedsrichter wirklich sehr sinnvolle Entscheidungen getroffen, auch ein sehr gutes Auge bewiesen. Sicherlich auch den einen oder anderen Fehler, aber insgesamt habe ich zumindest den Eindruck, dass es in der Rückrunde durchaus aufwärts gegangen ist, gemessen an dem Zwischenfazit, das ich da eben wiedergegeben habe. Und insofern sehe ich jetzt insgesamt, ehrlich gesagt, nicht unbedingt die Verschlechterung gegenüber den Vorjahren, auch wenn es in der öffentlichen Debatte sicherlich an der einen oder anderen Stelle etwas lauter geworden ist. Es gibt auch viele Fortschritte, wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen, denke ich, welche Schiedsrichter vielleicht einen Sprung gemacht haben im Laufe der Spielzeit, wie das so weitergeht in den kommenden Jahren auch auf internationaler Ebene. Also trotz des ganzen Geschreis, muss ich schon sagen, bin ich jetzt im Großen und Ganzen nicht so unzufrieden, wie Teile der Öffentlichkeit das sicherlich sind und sehe jetzt im Großen und Ganzen eigentlich keine Verschlechterung, zumindest gegenüber den Vorjahren.
Frage an die anderen beiden. Stimmt dir da Alex zu? Also ich zähle jetzt auch nicht die Fehler, aber es ist immer so ein Gesamteindruck. Christopher, wie ist dein Eindruck? Glaubst du, dass sich die Fehlentscheidungen häufen oder sieht man es nur als Zuschauer schneller, weil sich die Technik verbessert hat oder ja, wird es vielleicht eher hochgekocht? Was meinst du?
Ich glaube, das Problem der Technik ist wirklich vorhanden, in dem Sinne, dass Ja, man merkt es ja auch mit den Super-Zeitlupen und den Mega-Zeitlupen und also fünf verschiedene Betrachtungswinkel, ich glaube, die ganze Debatte dann nicht unbedingt förderlich machen, weil dann einfach auch Szenen immer wieder bewertet werden, die dann teilweise wirklich auch natürlich in dieser Zeitlupengeschwindigkeit natürlich ganz anders wahrgenommen werden und eine ganz andere gefühlte Intensität bekommen, als es dann in realer Geschwindigkeit im normalen Spielablauf wirklich war. Und das macht es dann auch immer so schwierig, dann hinterher, jetzt, wie wir jetzt hier zusammensitzen, am Ende der Saison eine Bewertung zu finden, war es jetzt wirklich besser oder schlechter. Ich glaube, Alex hat schon sehr gut rausgearbeitet, dass wirklich das Hauptproblem war, dass wir sehr, sehr viel krasse Entscheidungen gesehen haben. Das Handtor sicherlich, dann teilweise Schwalben, teilweise aber auch andere Entscheidungen, die nicht so unbedingt hundertprozentig glücklich gelaufen sind. Was mir so in der Gesamtheit, glaube ich, noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass mir manchmal so ein bisschen das Konzept der Schiedsrichter gefehlt hatte, so in der gesamten oder bei manchen Spielen in der Spielführung. Mir ist zum Beispiel das Spiel Leverkusen gegen Bayern noch relativ stark in Erinnerung, als Leverkusen auf sehr, sehr viele Foulspiele zurückgegriffen hat und versucht hat, ihr aggressives Pressing so extrem durchzudrücken. Und Knut Kircher da den Einstieg in die persönlichen Strafen zum Beispiel viel, viel zu spät gewählt hatte. Das war ja sogar paradox, dass Leverkusen, obwohl sie knapp über 20 Foulspiele hatten, in der Partie keine einzige gelbe Karte hatten. Und das sind dann solche Punkte, die so ein bisschen negativ in Erinnerung bleiben, wo ich mich dann so frage, was jetzt auch aus Schiedsrichterperspektive vielleicht ein bisschen höher gewichtet ist, dann das in Anführungsstrichen schönere, gelungenere Spiel oder die taktische Herangehensweise, ein Spiel zu prägen und darauf taktische Fouls zurückzugreifen. Das ist dann immer so ein bisschen natürlich solche Extremen, die dann ein bisschen länger hängen bleiben, als wenn ich jetzt natürlich noch an 2-3 Jahre zurückdenke. Ich glaube, abschließend noch ein positiver Punkt ist, die Torlinientechnologie hat sich sicherlich bezahlt gemacht. Die ganzen Debatten darum sind ja eigentlich komplett eingeschlafen. Bis auch, glaube ich, am ersten Spieltag gab es mal so eine Szene, als es ein bisschen aussah, als wenn der Ball nicht im Tor war oder doch im Tor war. Aber dieses Instrument hat sich auf jeden Fall bewährt.
Konstantin, Christopher hat jetzt gesagt, ja, manchmal so ein bisschen Probleme mit der Spielleitung oder den Einstieg auch in die persönlichen Strafen gehabt. War das aus deiner Sicht auch das Hauptthema oder würdest du sagen, es gibt ein anderes, kritischeres Thema? Ich meine, über Abseits ist viel diskutiert worden, Handspiel. Wir hatten dann auch mal die Auseinandersetzung zwischen Roger Schmidt und Zweier. Also vielleicht ist auch der Druck von außen größer geworden. Was war aus deiner Sicht das Hauptthema?
Habe ich eigentlich kein richtiges Hauptthema identifizieren können, muss ich ehrlich zugeben. Bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich analysiere schon gern auch die Fehlentscheidungen oder versuche sie zumindest zu analysieren, so gut es geht, aber manchmal habe ich ein bisschen Probleme damit, jetzt genau mir noch zu merken, welcher Schiedsrichter welche Fehlentscheidung womöglich gemacht hat oder welcher Schiedsrichter welches gute Spiel gemacht hat. Doch deswegen vielleicht auch eher so eine Frage nochmal an Alex, ob er jetzt da so das vielleicht über die Saison hinweg beobachtet hat, wie ist das Verhalten oder wie sind die Leistungen, wenn man es ein bisschen nach den Generationen aufsplittet. Also wir haben in der Bundesliga jetzt, ich glaube, 6 Schiedsrichter, die sind noch in den 60ern geboren, plus Drees in den, ich glaube, 79. Also sagen wir 7, die wirklich so ein bisschen zum älteren Eisen gehören. Manche, die noch in den 90ern dann ihre Bundesliga-Premiere gefeiert haben. Und dann gibt es ja die Jüngeren, also Stegemann zum Beispiel, fällt mir als positives Beispiel ein, oder auch Benjamin Brandt. Ist es so, dass vielleicht, keine Ahnung, da so ein bisschen ein Krater zwischen den Generationen ist, was Leistung betrifft, oder ist es einfach querbeet? Weil mich würde es einfach interessieren, ob vielleicht auch die jüngere Generation, die jetzt da hochkommt, weiß nicht, ob die einfach vielleicht eine bessere Ausbildung genossen hat. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich will auch niemand, also ich will auch den Älteren sozusagen stark und so weiter jetzt nichts unterstellen. Die haben ja doch schon sehr viele Spiele und viele Saisons auf dem Kerbholz und auch viele gute Leistungen gebracht, natürlich auch Licht und Schatten überall, aber das würde mich einfach interessieren, wie es einfach aussieht bei den, sagen wir, Jüngeren, die jetzt so alle so in den 80ern geboren sind, im Vergleich zu der alten Generation.
Also wenn man das jetzt versucht festzumachen an den lauten Diskussionen, die es gegeben hat, und laute Diskussionen entzünden sich ja weniger daran, wie ein Schiedsrichter ein Spiel führt, also das Beispiel Leverkusen gegen Bayern ist tatsächlich ein sehr gutes, das hatten wir damals auch aufgegriffen. Und da hatten wir auch festgestellt, dass das sicherlich anders hätte abgewickelt werden können, vielleicht auch sollen von Knut Kircher, aber die lauten Diskussionen gibt es ja meistens um die spektakulären Fehlentscheidungen. Wenn wir jetzt zunächst mal das nehmen, muss man sagen, da war es eigentlich relativ querbeet, beziehungsweise es gab sogar einen leichten Hang dazu, dass es eigentlich eher die erfahrenen Schiedsrichter waren, die da so ein bisschen in den Mittelpunkt der Kritik gerückt sind. Ich mache das daran fest, beispielsweise an Knut Kircher, der ja der Schiedsrichter war beim Spiel Bayern gegen Augsburg und eben diesen etwas unglücklichen Strafstoß gepfiffen hat, kurz vor Schluss. Manuel Gräfe, auch er schon länger dabei, ist glaube ich 42 Jahre alt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er ist derjenige gewesen bei der Partie, wie schon gesagt, zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Felix Zweier ist der Schiedsrichter gewesen, der beim Spiel zwischen Leverkusen und Dortmund im Zentrum gestanden hat, wegen seiner Auseinandersetzung mit Roger Schmidt. Hatte da natürlich offensichtlich ein Akzeptanzproblem von Seiten von Roger Schmidt, ein Akzeptanzproblem, das man eher bei den etwas jüngeren und unerfahreneren Schiedsrichtern vermuten würde, dass die sich vielleicht nicht so gut durchsetzen können oder vielleicht ein bisschen aneinander geraten mit den Trainern und dann zu solch drastischen Maßnahmen greifen, wie eben einer Spielunterbrechung. Kann natürlich auch umgekehrt Bastian Dankert nennen, eher einer aus der jüngeren Garde, der das Problem natürlich hatte mit dem Handtor, der später nochmal im Spiel zwischen Augsburg und Darmstadt zweimal grob daneben gelegen hat und damit ein paar Diskussionen ausgelöst hat. Also insofern würde ich da jetzt gar nicht so den klaren Trend erkennen. Grundsätzlich besteht der Unterschied zwischen den etwas erfahreneren, älteren Schiedsrichtern, wie beispielsweise Knut Kircher, wie beispielsweise Florian Mayer, wie beispielsweise Michael Weiner und den jüngeren Schiedsrichtern, die Namen hast du ja schon auch genannt. Dieser Unterschied besteht im Wesentlichen natürlich in der Spielführung und auch in der Akzeptanz durch die Spieler. Ein Schiedsrichter, der sehr, sehr lange dabei ist, den die Spieler kennen, der über auch sehr viel Erfahrung, gerade auch im menschlichen und zwischenmenschlichen Bereich zurückgreifen kann, der weiß, wie er die Spieler anzufassen hat, der auch weiß, dass er schon Respekt hat und ganz anders mit ihnen reden kann. Das hilft ihm natürlich, die Spiele über die Bühne zu bringen. Knut Kircher ist da sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da gibt's ja diese Sky-Dokumentation von 25 Minuten, wo aufgrund dieser Sprechfunk oder diese Headset-Ausschnitte ganz gut deutlich wird, wie er sich eigentlich mit Spielern unterhält. Vor kurzem ist eine Dokumentation aufgetaucht, die das thailändische Fernsehen lustigerweise über Felix Brüch gesendet hat. Auch da viele Ausschnitte aus dem Sprechfunk hat man dann gesehen, anders als Kircher duzt Brüch die Spieler konsequent, baut sozusagen darüber ein Vertrauensverhältnis zu den Spielern auf, zieht das aber auch konsequent durch und hat sich auch die Akzeptanz seitens der Spieler verschafft. Also diese Schiedsrichter haben sicherlich nochmal mehr Möglichkeiten, jenseits des Regelwerks ein Spiel souverän über die Bühne zu bringen, als ein jüngerer Schiedsrichter, der noch nicht so lange dabei ist, der sich diese Akzeptanz seitens der Spieler und der Verantwortlichen erstmal erarbeiten muss und möglicherweise in der einen oder anderen Situation dann auch strenger nach Regelbuch pfeift, als ein erfahrenerer Schiedsrichter, der dann auch mal fünfe gerade sein lässt und die Dinge also über die Kommunikation regelt. Da würde ich den Unterschied sehen. Da muss man auf jeden Fall sagen, dass natürlich nach dieser Saison 3 erfahrene Schiedsrichter aufhören, nach der kommenden Saison nochmal 4, sind insgesamt 7. Vergangene Saison haben schon Kienhöfer und Gagelmann aufgehört. Das heißt, der DFB muss innerhalb von 3 Jahren 9 erfahrene Schiedsrichter ersetzen. Das ist eine ganze Menge Holz. Das heißt, da kommen auch dann insgesamt 9 aus der zweiten Liga nach. Diesen Aderlass muss man erstmal verkraften. Und der DFB ist dazu übergegangen, schon in dieser Spielzeit natürlich Schiedsrichter aufzubauen. Das wird ganz besonders deutlich an Tobias Stieler, der also auch schon die großen Duelle gepfiffen hat, wie zuletzt beispielsweise Dortmund gegen Bayern, wie am Anfang der Saison schon zwischen Dortmund und Mönchengladbach, Hoffenheim gegen Bayern und seine Sache insgesamt sehr gut gemacht hat, wie ich finde. Sascha Stegemann, hast du schon genannt, ist jetzt sein 2. Bundesliga-Jahr und er kommt schon auf deutlich mehr Spiele. Das ist zwar einerseits normal, andererseits sind 15, 16 Spiele, die er am Ende der Saison haben, wird schon auch ganz schön viel. Und bei ihm merkt man eigentlich so den Sprung in der Entwicklung, den er gemacht hat in den vergangenen Jahren, ganz besonders deutlich. Also die Akzeptanz ist schon sehr gut, muss man sagen. Man kann ihn auch auf schwierige Spiele bereits ansetzen. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass da die Bayern beteiligt sind, sondern da geht es dann wirklich um solche Sachen wie Ingolstadt gegen Darmstadt beispielsweise. Also unangenehme Spiele im Tabellenkeller, wo eine Menge auf dem Spiel steht und wo ein Schiedsrichter schon auch extrem gefordert ist, muss man sagen. Und er macht es eigentlich ziemlich geräuschlos. Also es gibt eigentlich kein Spiel, bei dem er richtig im Mittelpunkt stand, wo hinterher alle drüber geschimpft und gesagt haben, wie kann man denn so einen Schiedsrichter bei so einer wichtigen Partie ansetzen? Und das ist immer schon ein sehr gutes Zeichen, einfach weil es zeigt, dass ein Schiedsrichter in der Lage ist, auch komplizierte Bundesligaspiele zu pfeifen, ohne großartig aufzufallen. Und ihm prophezeie ich also wirklich eine sehr gute Karriere. Ich denke, dass es auch nicht mehr lange dauern wird, bis man ihn dann auch auf der FIFA-Liste sehen wird.
Stieler ist mir auch aufgefallen, dass er extrem viele große Spiele hatte. Ich glaube, der hatte insgesamt 4-mal Bayern und 4-mal Dortmund. Unter anderem eben das Spiel, das direkte Duell zwischen den beiden. Kann man den als Aufsteiger der Saison bezeichnen? Muss man eigentlich fast, oder? Wenn man sieht, dass er noch relativ jung ist, aber so dicke Partien bekommt?
Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Wie gesagt, da merkt man beim DFB, dass sie auf ihn setzen, dass sie wollen, dass er künftig ganz oben im Konzert mitspielt, dass er in die Spitzengruppe der Schiedsrichter vorstößt. Er hat aber auch wirklich einen Sprung gemacht. Es ist ja nicht so, dass sowas einfach mal purer Zufall ist oder der DFB sich überlegt, naja gut, wir nehmen mal dann loszieht, logischerweise, sondern man guckt schon, wer hat denn das Potenzial. Ich muss gestehen, dass ich zu Beginn der Saison überrascht war, als ich so langsam rauskristallisierte, Stieler wird also derjenige sein, den man künftig mit etwas mehr großen Spielen betraut, weil ich den bis dahin gar nicht so auf dem Zettel hatte. Ich fand ihn immer so ein bisschen krampfig. Ich hatte den Eindruck, dass er relativ viele Karten braucht, um sich im Spiel durchzusetzen, auch in der Kommunikation mit den Spielern, manchmal so ein bisschen steif und angespannt und nicht so richtig souverän. Das hat sich total geändert, muss man sagen. Es gibt Schiedsrichter, die machen im Laufe der Karriere tatsächlich noch einen großen Sprung. Peter Gagelmann war auch so einer, der hat lange Jahre in der Bundesliga gepfiffen und die Fans haben mit den Augen gerollt, wenn sie ihn gesehen haben. Gagelmann war immer krampfig, Gagelmann war immer ein Tick zu aggressiv auf dem Platz. Und nicht so derjenige, von dem man gesagt hätte, dem traue ich jetzt zu, Bayern-Dortmund oder Dortmund-Bayern zu pfeifen. Und plötzlich gehörte er genau zu denen, die das eigentlich ständig vor die Pfeife bekommen haben. Und als er aufgehört hat, war Gagelmann ein total souveräner Schiedsrichter, der allgemeine Achtung, allgemeinen Respekt hatte. Sowas gibt es, sowas ist immer auch eine Frage, wie sehr steht denn der DFB hinter mir? Wie sehr steht der DFB hinter so einem Schiedsrichter und fördert ihn seinen Talenten und seinen Fähigkeiten entsprechend? Und Tobias Schieler scheint mir auch so einer zu sein, der es schaffen kann, tatsächlich eine gute Rolle zu spielen. Und der kann mit Sicherheit sehr zufrieden auf die bisherige Saison zurückblicken. Denn gerade in den großen Spielen, die er hatte, hat er eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Und die er Dortmund Bayern gepfiffen hat, auch wenn das vielleicht nicht das Spiel war, wo die Fetzen geflogen sind, muss man sagen, das war aller Ehren wert. Da hat er die volle Akzeptanz gehabt. Und das ist eben wichtig. Es muss eben ein Schiedsrichter nicht nur gut nach dem Regelbuch pfeifen können, sondern er muss wirklich auch in der Lage sein, sich die Akzeptanz zu erarbeiten. Er muss in der Lage sein, so ein Spiel wirklich zu lesen und mitzukriegen, was muss ich hier eigentlich tun, um es in Bahnen zu halten, wie viel Persönlichkeit muss ich dafür aufwenden. Das lässt sich auch nur bedingt erarbeiten, muss man sagen, aber da ist er wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und insofern klares Ja zu deiner Frage. Für mich ist er in der Tat bei den Schiedsrichtern der Aufsteiger der Saison.
Christopher, aus Bayern-Sicht mal gesprochen, wenn eine Ansetzung feststeht, oder schaust du dir die Ansetzungen vorher an für die Partien, dann denkst du manchmal, ah, oh, nee, nicht schon wieder der, oder oh, ja, der pfeift uns doch eigentlich immer ganz gut. Also gut, jetzt eines Bayern-Fans.
Der berühmte Bayern-Bonus, willst du jetzt darauf hinaus?
Nein, was für ein Ding? Nee, ja.
Nein, normalerweise schaue ich es mir selten an. Ich schaue es mir, glaube ich, wirklich nur bei den Partien an, wo ich auch den Gegner eine gewisse Spielweise unterstelle. Also vor allem eine sehr, sehr physische Spielweise jetzt wie Leverkusen, aber auch der HSV ist jetzt so die Saison eigentlich ein Kandidat dafür. Dann schaue ich dann schon mal drauf, ob eigentlich ein Schiedsrichter eingeteilt wird, der, sagen wir mal, tendenziell mehr Karten vergibt oder tendenziell jemand, der zum Beispiel Florian Mayer, aber auch Knut Kircher, die sind ja eigentlich zwei Schiedsrichter, die eigentlich ja seltener zu Karten greifen, beziehungsweise auch viel über die Moderation erstmal versuchen, ob die so ein Spiel bekommen. Und ja, dass dann da einfach so auch natürlich dann die gewisse taktische Herangehensweise der einen oder anderen Mannschaft natürlich dann auch mal positiv oder negativ beeinflussen kann. Jetzt im europäischen Wettbewerb, da schaue ich dann schon wirklich mal gerne drauf. Wie zum Beispiel jetzt Atletico Gladbach pfeift, der bisher immer oder wenn er Bayern gepfiffen hat, dass Bayern immer gewonnen hat, das ist eigentlich eine sehr schöne Statistik und das macht dann immer ein bisschen Mut, aber es waren allerdings auch nur die Heimspiele, deswegen könnte man es jetzt natürlich auch immer interpretieren und sagen, er ist ein Heimschiedsrichter und Bayern wird gegen Atletico verlieren. Das sind natürlich einfach so Betrachtungsweisen, die ja sicherlich bei den Mannschaften eine gewisse Rolle spielen, aber von außen wirklich extrem schwer zu bewerten sind. Und dann ist natürlich dann immer auch ein Stück weit auf die Taktik der Schiedsrichter wirklich ankommen, wie sie dann auch versuchen wollen, einzelne Spiele umzusetzen.
Vielleicht in dem Kontext, ich finde es immer, was heißt spannend, aber es ist immer interessant eben zu beobachten, das ist ja seit jeher so, und nicht erst irgendwie in den letzten Jahren so entstanden, dass ja natürlich immer ein Schiedsrichter ausgewählt wurde, man immer schaut, aus welchem Verband kommt der Schiedsrichter. International ist eben dann der nationale Verband und wenn es um Bundesliga und so weiter geht, dann eben der Landesverband. Und dass man das ja immer so schiebt, dass eben, ich sage es mal, Peter Sippel wird eben nicht die Bayern pfeifen, weil der kommt ja aus München. Also glaube ich zumindest, das, genau, der müsste aus München kommen. Aber in anderen Sportarten ist es ja nicht so. Also da kann auch ein schwedischer Schiedsrichter und die schwedische Nationalmannschaft bei einer WM pfeifen zum Beispiel, weil man ja eigentlich davon, oder ich habe immer mir gedacht, warum ist es eigentlich so, dass diese Auswahl getroffen wird? Hat es nur was mit der Öffentlichkeit zu tun, dass man sagt, okay, man möchte nicht, dass jemand hier voreingenommen ist Oder man unterstellt es dem einfach, weil ich würde immer sagen, ein Schiedsrichter steht eigentlich über den Dingen sozusagen. Also es ist egal, ob der aus München kommt, die Bayern pfeift. Man unterstellt ihm ja sozusagen etwas. Und es ist auch bei WM, bei der EM zum Beispiel, wird es so sein, wenn Deutschland weit kommt, hat dann ein deutscher Schiedsrichter im Halbfinale keine Chance mehr. Obwohl er vielleicht der beste Schiedsrichter im Turnier ist. Ist jetzt so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, wenn wir quasi darüber reden, wenn man sich anschaut, wer welches Spiel pfeift, weil es ja doch dann auch gern mal die Diskussion gibt über Herkunft des Schiedsrichters und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so angebracht ist.
Darf ich dazu kurz was sagen?
Ja, klar, ja. Ich möchte kurz
sag ich mir eine Frage auch an dich nochmal.
So. Ja, kurz nochmal nachgeschoben von meiner Seite auch, weil ich beschäftige mich ja sehr viel mit Eishockey. Da hat zum Beispiel war das bei der WM, bei der U20 WM in Schweden oder in Kanada, auf jeden Fall haben entweder komplett nur Schweden gepfiffen oder nur Kanadier und halt jeweils die Kanadier oder die Schweden, ich weiß nicht mehr, welches Land es war, war natürlich lange mit dabei, bis zum Schluss wahrscheinlich fast. Und ja, in anderen Sportarten gibt es das, in Fußball ist es nicht so weit verbreitet.
Und Eishockey war zum Beispiel jetzt auch mein erster Gedanke, weil bei einer WM sieht man es ja immer sehr gut, dass eben der Finne pfeift trotzdem auf Finnland, das ist egal, das finnische Team pfeift auf Finnland, das schwedische Team pfeift auch Schweden, wenn es irgendwie per Auslosung dazu kommt, wie auch immer. Also, und das war auch mein erster Gedanke. Und es gibt da nie ein Problem. Also, nie würde dem finnischen Team unterstellt werden, die bevorteilen die Nationalmannschaft, weil das finnische Team oder die Schiedsrichter stehen über den Dingen sozusagen. Aber,
ja, Alex, ich kann euch da nur in allen Punkten recht geben. Ich schließe mich vollkommen an und hätte sehr, sehr gerne, dass der Fußball auch genau in diese Richtung geht. Ich halte das offen gestanden für vollkommen überholt, zu glauben, dass Schiedsrichter, nur weil sie aus einem bestimmten Ort kommen oder in einem bestimmten Landesverband wohnen, irgendwelche Mannschaften bevorteilen würden. Das sind de facto Profis. Okay, der Schiedsrichter wird im Fußball zwar nicht Profischiedsrichter genannt, jedenfalls nicht in Deutschland, aber sie arbeiten natürlich unter professionellen Bedingungen und das zeigen sie auch Woche für Woche. Und die Entscheidungen, die dann vielleicht mal falsch laufen, die hängen natürlich nicht damit zusammen, dass sie da irgendjemanden bevorteilen wollen. Ansonsten müsste man ja auch sagen, da dürfte Felix Brüch ja auch gar nicht Borussia Dortmund beispielsweise pfeifen, weil das ja der Hauptkonkurrent der Bayern um die Meisterschaft ist. Das passiert aber nicht, beziehungsweise er wird ja eingesetzt bei Borussia Dortmund. Also da besteht offensichtlich ja kein Bedenken, dass da irgendwas schieflaufen könnte. Und es kommt eigentlich auch nur selten dazu, klar in Fankreisen, aber da muss man dann vielleicht auch mal dran gehen, kommt auch nur selten dazu, dass da mal jemand sagt, wieso schickt man eigentlich einen Münchner Schiedsrichter zu Borussia Dortmund? Warum tut man das nicht? Weil man sagt, na klar steht der Brüch über den Dingen. Der Brüch ist deutscher WM-Schiedsrichter, einer der besten überhaupt, ist international hochgeachtet. Warum sollte der nicht Borussia Dortmund pfeifen? Ich würde dann eben genau wie ihr einen Schritt weitergehen und sagen, warum soll er denn nicht Bayern München pfeifen? Warum sollen die nicht Mannschaften aus ihrem eigenen Landesverband pfeifen? Wenn es eben im Eishockey möglich ist, dass Schiedsrichter sogar aus dem eigenen Land angesetzt werden. Also wir reden hier noch nicht mal von irgendwelchen nationalen Spielen, sondern wir reden hier von internationalen Turnieren. Da spielt die USA gegen Kanada und die Schiedsrichter kommen dann wie selbstverständlich aus Kanada und keiner sagt was, weil allen klar ist, ja natürlich pfeifen die nicht für ihr Land in Anführungszeichen, sondern natürlich machen sie ihren Job als Profis und da ist es Schiedsrichter zu sein und neutral und unparteiisch zu urteilen. Und natürlich können das Fußballschiedsrichter auch. Es gab in der vergangenen Woche im Netz Riesendiskussionen, weil Tobias Stieler die Partie Bayern München gegen Werder Bremen gepfiffen hat. Warum? Tobias Stieler pfeift zwar für den hessischen Fußballverband, insofern alles okay, er wohnt aber in Hamburg. Und dann hieß es, wie kann denn ein Hamburger Schiedsrichter Werder Bremen pfeifen? Wirklich so ein Bullshit, so ein Blödsinn. Als ob Tobias Stieler diesen Strafstoß für Arturo Vidal gegeben hätte, weil er in Hamburg lebt und die Bremer nicht mag. Das ist einfach kleingeistig, das ist wirklich borniert, das ist provinziell und das darf nicht sein. Da muss man dran gehen und da geht man wirklich am besten damit dran, dass man Fakten schafft und sagt, weg mit diesen ganzen Beschränkungen, weg mit dieser Einschränkung, dass Schiedsrichter Mannschaft aus ihrem eigenen Landesverband nicht pfeifen dürfen. Das ist Blödsinn, das wird innerhalb der Landesverbände teilweise auch schon anders geregelt. Also ich kenne das durchaus noch, dass ich dann als Bonner Schiedsrichter in der Landesliga oder in der Verbandsliga oder keine Bonner Vereine pfeifen durfte. Das macht man inzwischen schon nicht mehr. Inzwischen sagt man, dann pfeift doch den Verein aus seinem Landesverband. Was soll da auch passieren? Ich beobachte auch Kölner Schiedsrichter, obwohl die quasi zu meinem Kreis gehören, in Anführungszeichen. Natürlich beobachte ich die neutral und natürlich kriegen die von mir nicht mehr Punkte und auch nicht weniger als jeder andere Schiedsrichter, den ich beobachte. Und natürlich ist das auch eine Voraussetzung für jeden Schiedsrichter, gerade im professionellen Fußball. Da gibt es keine, die sagen, wenn wir jetzt in München wohnen wie Felix Brüch, dann sind wir natürlich irgendwie für die Bayern, also können wir die nicht pfeifen. Das ist Blödsinn, das gehört dringend geändert, an den Fans auch ausdrücklich vorbei. Das macht man ein paar Mal und dann werden die Schreier auch verstummen und werden sehen, natürlich können die das, natürlich machen die das. Und da sollte der DFB, da bin ich ganz klar der Meinung, diese Regelung abschaffen und sagen, feuerfrei, da dürfen alle alles pfeifen. Der Wohnort, der Landesverband, da spielt alles überhaupt keine Rolle.
Das wird ja meistens immer nur so schön noch gelebt, weil Rolf Töpperwien das ja immer so schön vorgetragen hatte in seinen Spielzusammenfassungen.
Aber da ist es ja auch so, dass die pfeifen ja alle auch für kleinere Vereine. Also es gibt ja nur wenige Schiedsrichter, die mal für große Vereine gepfiffen haben oder immer noch für sie pfeifen. Markus Merk hat dem 1. FC Kaiserslautern angehört. Felix Zweier war zumindest mal, glaube ich, Schiedsrichter für Hertha BSC. Aber das ist die Ausnahme. Normalerweise pfeifen sie halt, wie Patrick Ittrich beispielsweise, für den SV Mümmelmannsberg. Das ist dann auch Hamburg. Ja. Aber da hat man natürlich auch gesehen, Stichwort Kleingeisterei, und damit kann ich es auch gerne abschließen, kürzlich das Spiel SC Freiburg gegen Eintracht Braunschweig. Ausgleich für Freiburg in der 95. Minute. Ich glaube, das Spiel war in Braunschweig. Anschließend Thorsten Lieberknecht im Interview, der dann über den Schiedsrichter herzieht und sagt, und demnächst sitzt er wieder neben mir in St. Pauli auf der Tribüne und freut sich für den FC St. Pauli. Und das stellt damit eine Voreingenommenheit, die Patrick Ittrich natürlich nicht hat als Schiedsrichter. Das ist Quatsch. Klar kann der vielleicht auf der Tribüne sitzen und irgendwie so einem Verein anhängen, aber glaubt mir bitte, sollte er diesen Verein jemals pfeifen, stellt er das ab. Man wird sich als Schiedsrichter niemals, gerade im professionellen Bereich, nicht angreifbar machen lassen wollen, indem man irgendwelche Entscheidungen trifft, die man dann die irgendwie krumm sind. Das muss man einfach mal durchsetzen, da müssen sich die Leute dran gewöhnen und dann geht das auch. Und das kriegt man auch durchgesetzt. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt.
Wobei, Alex, also das Interview hat es gegeben mit Thorsten Lieberknecht, aber ich darf dir sagen, und das war sehr vorbildlich von Lieberknecht, bei Sport1 wurden ihm die Zeitlupen zu den kritischen Situationen nochmal vorgespielt. Das waren zwei Elfmeter, einen, den es für Freiburg nicht gegeben hat und einen, den es für Braunschweig nicht gegeben hat. Und dann hat er sich revidiert vor der Kamera und hat gesagt, ja, war richtig entschieden und ja, war richtig entschieden. Das war auch sehr schön. Dann noch, also ich glaube, das eine Interview war bei Sky und das andere bei Sport1, aber er hat sich dann selber revidiert und hat sich dann auch ganz schnell getrollt, weil ihm das vielleicht auch ein bisschen peinlich war, was er da gesagt hat. Und Alex, okay. das mit Tobias Stieler hast du falsch verstanden, der ist ja aus dem hessischen Fußballverband und das mit dem Elfmeter war natürlich, weil er Eintracht Frankfurt natürlich da den Vorteil gegenüber Werder Bremen geben wollte. Mensch, ist doch klar. Nee, Spaß beiseite.
Habe ich leider nicht gedacht.
Diskussion gab's ja jetzt auch vom.
Ziehe ich natürlich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Nein, ich meine, wenn schon Verschwörungstheorie, dann muss man sich, wenn schon Verschwörungstheorie, muss man sich schon ein bisschen tiefer einarbeiten dann in die Verschwörungstheorie. Was meinst du, Konstantin?
Ich wollte nur sagen, eine ähnliche Diskussion gab's ja jetzt auch vom Nordderby, also mit der Ansätze von Gräfe beim HSV und der eben da in der Relegation gegen Karlsruhe diesen Freistoß noch gepfiffen hat, der dann kurz vor Schluss, also im Rückspiel, dann noch zum Ausgleich, geführt hat, also zumindest zu dem Tor zur Verlängerung dann. Ja. Das gab ja auch eine breite Diskussion, aber zumindest wurde es auch angesprochen, mehrfach, ob nun online, Foren oder auch sogar, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, auch sogar im TV, dass eben Gräfe jetzt beim HSV wieder pfeift und so. Also da wird ja auch quasi unterstellt, also er hat damals irgendwie vielleicht eine Fehlentscheidung, ich weiß gar nicht, das war zumindest eine strittige Entscheidung, sagen wir mal so, gefällt zugunsten des HSV, wie wenn er jetzt beim Nordderby dann den HSV bevorteilen würde. Das finde ich ihm auch unfair dann gegenüber den Personen, weil wenn man so etwas unterstellt, ja, also wenn das die Wahrheit wäre, müssten ja diese Leute alle aus dem Verkehr gezogen werden, diese Schiedsrichter. Und das ist ja eigentlich Quatsch irgendwo. Also.
Da finde ich halt auch von DFB-Seite, finde ich es aber auch wieder geil, dass die ihn halt einfach auf dieses Spiel dann setzen. Ja, dass da die Reaktion kommt von den Fans, war ja klar. Aber sie ziehen es halt einfach durch, weil sie damit auch signalisieren können, interessiert uns eigentlich nicht. Wir setzen unsere Schiedsrichter auf die Partien an, auf die wir sie ansetzen wollen. Das ist dann ja auch gut so. Alex, es gibt ein paar Regeländerungen zur neuen Saison. Du hast es heute auf @colinaserben auch relativ ausführlich getwittert. Magst du uns da vielleicht noch zum Abschluss diese Schiedsrichter-Blogs ein paar vorstellen? Und ja, vielleicht können wir auch den Videobeweis noch kurz anreißen, aber das Thema ist ja eigentlich schon ein bisschen länger her. Wir werden die aktuellen Regeländerungen, die dann, glaube ich, ab 1. Juni in Kraft treten, wichtiger.
Genau, die treten diesmal schon am 1. Juni in Kraft und nicht wie sonst erst am 1. Juli, was damit zusammenhängt, dass ja eine Europameisterschaft ins Haus steht und die Regeländerungen da schon gelten sollen. Also ganz kurz und ganz grob vielleicht, es handelt sich tatsächlich um die größte Regelreform wahrscheinlich in der Geschichte des Fußballs, in der Geschichte des Regelwerks. Dieses Regelwerk ist total entschlackt worden und verschlankt worden. Ich glaube, die englische Version umfasst jetzt nur noch 12.000 Wörter und nicht mehr 22.000 Wörter. Es sind zahlreiche Ungereimtheiten und Widersprüche beseitigt worden. Man hat das so ein bisschen angepasst an vielen Stellen. Das Thema Videoüberweis klammer ich mal gerade aus. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Das wird sicherlich eine Geschichte sein, die nochmal extra zu verhandeln ist und die sicherlich sehr weitreichend ist. Beim Thema Notbremse in Anführungszeichen, also regeltechnisch Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, hat es insoweit eine kleine Modifikation gegeben, als man gesagt hat, es muss in Zukunft nicht immer zwingend rot und Strafstoß sein. Es wird halt dann auf gelbe Karte zu erkennen sein, wenn für den Schiedsrichter erkennbar ist, dass es einen Kampf um den Ball gegeben hat. Das betrifft solche Fälle, in denen beispielsweise ein Spieler versucht, den Ball zu spielen, ihn aber knapp verfehlt, stattdessen dann den Spieler, der durchgebrochen ist, trifft, ihn dadurch zu Fall bringt, damit eine klare Torchance verhindert. Da würde man dann auf Strafstoß und Verwarnung erkennen. Es gibt aber auch weiterhin eine Vielzahl von Fällen, denen es bei einer roten Karte bleiben wird. Beispielsweise, wenn ein Spieler gehalten wird, ein Spieler gestoßen wird, ein Spieler geklammert wird. Das sind alles Fälle, da ist dann nicht der Ball Objekt der Begierde, sondern da geht es um was anderes. Da wird es auch weiterhin eine rote Karte geben. Also so dick ist die Modifikation an der Stelle dann nicht. Ansonsten gibt es eine Vielzahl von kleineren Änderungen. Kleinere Änderung heißt beispielsweise, dass der Anstoß künftig nicht mehr nach vorne ausgeführt werden muss, sondern auch zur Seite oder nach hinten ausgeführt werden kann.
Da freuen sich viele Schiedsrichter, die im D-Jugendbereich pfeifen. Das sind nicht.
Ja.
Ich kann mich erinnern, an einen D-Jugendspieler hat der Schiedsrichter achtmal den Anstoß zurückgepfiffen, weil der Pass nicht nach vorne gekommen ist. Richtig. Ich glaube, ich war im Anschlusskreis und ich habe sonst nie Stürmer gespielt. Ich war mal weiter hinten. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe immer zurückgespielt.
So, das wird also künftig kein Thema mehr sein. Dann gibt es solche Änderungen beim Strafstoß. Wird es ein bisschen verschärft, muss man sagen. Wenn künftig allen klar ist, die Nummer 8 soll jetzt eigentlich schießen und dann läuft die Nummer 5 an, dann gibt es in Zukunft eine Verwarnung, also eine gelbe Karte für diesen Spieler und einen indirekten Freistoß für den Gegner. Das ist also eine harte Sanktion, soll sich bloß niemand einbilden. Man könnte da in irgendeiner Form tricksen. Bislang wurde da in der Regel wiederholt. Jetzt gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner. Das heißt, das sollte man sich besser sparen. Der Torwart bekommt künftig eine gelbe Karte, wenn er sich, wohlgemerkt nach Einschätzung des Schiedsrichters, zu früh von der Linie bewegt, also nach vorne, und der Strafstoß nicht verwandelt wird. Bis jetzt hat man einfach nur gesagt, Strafstoßwiederholung, klar. In Zukunft gibt es auch, in Klammern, wieder eine gelbe Karte. Das war schon mal lange Jahre so, das hat man dann abgeschafft. Ab dem 1. Juni wird es wieder so sein, dass der Torwart dann also dafür verwarnt wird. Wenn es Vergehen von Spielern auf dem Platz gibt, gegen Auswechselspieler, gegen Teamoffizielle, gegen den Schiedsrichter und seine Assistenten, also gegen Nichtspieler oder noch Nichtspieler sozusagen, gibt es künftig einen direkten Freistoß oder Strafstoß. Wenn also plötzlich da, sagen wir mal, der Trainer auf den Platz gelaufen kommt und ich hau den ins Gesicht, dann gibt's, und das ist vielleicht dann noch im Strafraum, dann gibt's also einen Strafstoß. Das war bis jetzt nicht möglich. Versuchtes brutales Spiel zieht in Zukunft immer einen Platzverweis nach sich, auch dann, wenn der Gegner nicht getroffen wird. Da gab es bislang einen Spielraum für die Schiedsrichter, da hat man gesagt, naja gut, er hat's versucht, aber nicht getroffen, deswegen entscheiden wir hier vielleicht nur auf Gelb. In Zukunft gibt's auch das, eine rote Karte oder so eine Änderung, wenn zwei Spieler, sagen wir mal, auf Höhe der Seitenlinie einen Zweikampf führen, dann außerhalb des Feldes geraten und der eine den anderen trifft, hat man bis jetzt gesagt, da ist der Kontakt außerhalb, dann kann es keinen Freistoß geben, dann muss es einen Schiedsrichterball geben. Das fanden viele komisch und auch so ein bisschen unlogisch. Unlogisch war es gemäß der Regel vielleicht nicht, komisch war es trotzdem. Man hat jetzt jedenfalls gesagt, wenn es so einen Kontakt außerhalb gibt bei einem Foulspiel, gibt es in Zukunft dann den direkten Freistoß auf der Seitenlinie. Und wenn das Ganze hinter dem Tor stattfindet oder hinter der Torlinie und das Ganze ist im Bereich des Strafraums, dann gibt es für so einen Foul gegebenenfalls dann sogar eben einen Strafstoß, wenn es eben der Verteidiger ist, der den Stürmer da foult. Also das sind so einige Änderungen von der Vielzahl, die jetzt vorgenommen werden. Ich glaube, es sind irgendwie 80 oder sogar 90 um sowas roundabout, so in dieser Größenordnung, einen kleineren und größeren Regeländerungen, die es zum 1. Juni geben wird. Die meisten davon werden harmlos und überschaubar sein, aber es wird eben auch ein paar geben, die ein bisschen massiver sind, an die man sich erst gewöhnen muss. Wie gesagt, einige davon habe ich jetzt schon aufgezählt, aber das wird sich natürlich auch einspielen. Insgesamt, wie gesagt, eine umfassende Reform des Regelwerks, die größte, die es jemals gegeben hat. Und soweit ich das bis jetzt überblicke, ich kenne bislang nur die englische Fassung dieser neuen Regeln, man ist gerade dabei, die ins Deutsche zu übersetzen. Das wird dann auch demnächst mal sicherlich vorliegen. Aber was ich da bis jetzt gesehen habe, ich habe das Ding noch nicht komplett durchgearbeitet, finde ich es alles im Großen und Ganzen, muss ich wirklich sagen, logisch und gut und konsequent und für die Schiedsrichter höchstwahrscheinlich auch einigermaßen leicht umzusetzen, problemlos umzusetzen, mit der einen oder anderen Ausnahme. Also, dass ich künftig als Schiedsrichter bei Notbremsen jetzt nicht nur gezwungen bin zu gucken, war es überhaupt die Verhinderung einer klaren Torchance, sondern auch noch beurteilen muss, hat er jetzt um den Ball gekämpft oder nicht und das auch noch zur Grundlage dann für die persönliche Strafe machen muss, ist sicherlich eine Herausforderung. Aber ansonsten, wie gesagt, im Großen und Ganzen dürfte das für die Schiedsrichter einigermaßen problemlos umzusetzen sein.
Aber das mit Gelb statt Rot bei der Notbremse gilt nur im 16er, oder? Oder allgemein?
Also bislang ist kommuniziert worden, dass es sich um eine Situation handelt, die sich im Strafraum zuträgt. Ja. Außerhalb des Strafraums soll es wohl in jedem Falle weiterhin den Platzverweis geben.
Okay, also so der klassische, die klassische Situation, Torwart kommt raus und Stürmer liegt in sich vorbei und Torwart springt, dann wäre das eher gelb, weil da der Torwart noch versucht, irgendwie den Ball zu bekommen im Zweikampf und trotzdem
Elfmeter. So sieht es wohl aus, so habe ich es bis jetzt verstanden, genau. Manchmal kommt das ein oder andere Detail dann in der deutschen Übersetzung dann doch noch für die entsprechenden deutschen Muttersprachler wie mich etwas besser zur Geltung. Deswegen sage ich manche Dinge mit Vorbehalt, aber das meiste ist schon recht klar. Es gibt auch da tatsächlich auf der Seite des International Football Association Board eine ganz gute Zusammenfassung, der man also schon eine ordentliche Übersicht entnehmen kann, was sich da so alles ab dem 1. Juni dann ändern wird.
Ja, das Wichtigste ist ja wirklich, dass die Doppelbestrafung erhalten bleibt. Dann haben wir auch die Diskussion weiterhin. Da hatte ich schon Befürchtung, dass uns das durch die Lappen geht, das wäre wirklich schade gewesen.
Ja, Doppelbestrafung gesagt.
So sehe ich das auch.
Ja, Doppelbestrafung gesagt.
Ja gut, es gibt ja noch eine gelbe Karte, dann können wir ja eigentlich im Zweifelsfall sogar noch von der Dreifachbestrafung.
Aber ja, ja.
Nee, eine Dreifachbestrafung liegt da nicht mehr vor, denn der dritte Teil der Sanktion wäre ja die Sperre. Wenn ich nur gelb bekomme, entfällt die. Also insofern würde dann die Dreifachbestrafung, die sogenannte, auf eine Doppelbestrafung reduziert in manchen Situationen. Muss eigentlich nur noch mal ganz klar dazu sagen, als das rauskam, also als diese Sitzung dieses International Football Association Board war, haben ganz viele ziemlich schnell, der Kicker übrigens auch, rausposaunt, im Grunde ist die Dreifachbestrafung oder Doppelbestrafung, wie auch immer, ist jetzt abgeschafft. Das war überhaupt nicht der Fall, das haben die komplett falsch verstanden. Der Kicker ist dann, glaube ich, 4 oder 5 Wochen später zurückgerudert und hat gesagt, ist doch irgendwie alles ganz anders. Also das bleibt uns schon in den meisten Fällen erhalten. Als Colinas Erben sagen wir, gut so, wir finden das richtig, wir begrüßen das auch so. Dass man jetzt sagt, okay, es mag Situationen geben, wenn also der Ball dann doch umkämpft war und man sagen kann, er wollte ihn ja spielen, da geht man jetzt ein bisschen zurückhaltend damit um. Da gehe ich vielleicht gerade noch mit, aber im Großen und Ganzen ist die Regelung eigentlich tendenziell eher so erhalten geblieben, denn bei den Notbremsen ist es tatsächlich oft so, dass der Ball wirklich gar nicht mehr spielbar gewesen ist. Ich glaube, in der Mehrzahl der Fälle ist das so. Die Zahl der Fälle, wo es wirklich dann noch um den Ball ging, wo der Ball umkämpft war und man sagen kann, der hat einfach nur kurz vorbeigegrätscht, kam einfach nur einen Tick zu spät. Ich glaube, die Zahl dieser Fälle ist deutlich geringer. Insofern wird sich da, glaube ich, in der Praxis gar nicht so wahnsinnig viel dran ändern. Das heißt auch, dass die Diskussionen uns wahrscheinlich erhalten bleiben werden, aber daran wird sich so schnell auch nichts ändern.
Und Christoph, es wird trotzdem weiterhin viele Dreifachbestrafungen geben, weil erst kriegt der Torhüter gelb, wegen der Notbremse im Strafraum, und dann kriegt er nochmal gelb, weil er von der Linie springt beim anschließenden Elfmeter.
Es wird dann sicher konsequent also umgesetzt und gelb-rot dann da gegeben. Boah, wenn da muss jemand wirklich...
Ja, ich glaube, dann kriegt jeder Torhüter ab sofort gelb, weil keiner ist auf der Linie.
Ja, aber das würde ich tatsächlich mal gern sehen, dass das konsequent umgesetzt wird. Und Christopher und Konstantin, es ist ja keine Dreifachbestrafung, weil die Karte ist die Bestrafung, der Elfmeter ist die Fortsetzung des Spiels und die Sperre ist die sportrechtliche Konsequenz. Ja. Hört halt mal ein bisschen mehr Colinas Erben, oder? Na, ihr wisst es ja.
Die Podcast ist immer so lang.
Konstantin, hattest du eine Nachfrage noch zu dem Thema jetzt, oder?
Ich hatte eigentlich noch zwei kleine Nachfragen, ja, genau. Zum einen, es war gestern wieder beim Spiel zwischen Frankfurt und Mainz. War eine interessante Situation, so kurz vor Schluss. Zambrano wurde eingewechselt. Und dann gab es eine Situation, da lag er dann am 5-Meter-Raum oder im Strafraum am Boden. Die Mainzer waren Ballbesitz, wollten eigentlich nach vorne spielen. Und dann wird das Spiel unterbrochen vom Schiedsrichter. Und er also unterbricht, weil eben der verletzte Spieler da im 5-Meter-Raum liegt von Frankfurt, Zambrano. Und Zambrano deutet da an, irgendwie er wäre geschlagen worden. Und man sieht dann auch in der Wiederholung, dass quasi er hat irgendwie schon das Knie in die Weichteile bekommen, so ein bisschen zumindestens. Und also es war jetzt nicht irgendwie ganz ungerechtfertigt, aber der Schiedsrichter hat vorher sozusagen die Situation nicht gesehen, denn sonst hätte er abpfeifen müssen und vielleicht sogar, keine Ahnung, eine rote Karte zücken. Und aber dann unterbricht er trotzdem das Spiel und geht zu Zambrano. Da interessiert, oder es ist nur eine Situation eigentlich, aber es gibt ja diese ständig. Mich interessiert einfach, wie gehen die Schiedsrichter eigentlich damit um, weil man weiß ja trotzdem nicht immer so ganz genau, wird jetzt nur geschauspielert, wird jetzt nur die ganze Situation herausgezögert, gab es wirklich ein Foulspiel, wird vielleicht aus einem WWchen eine ganz große Aktion gemacht, gerade jetzt bei dem Spiel, Frankfurt lag vorn, bietet sich natürlich an, dass das rausgezögert wird dann irgendwie. gibt's da interne Anweisungen oder wie wird eigentlich damit gehandhabt? Weil einerseits, ich meine, ein Schiedsrichter ist jetzt auch kein Mediziner, der jetzt irgendwie ein schnelles Urteil dann fällen kann auf dem Platz, ob jetzt ein Spieler wirklich verletzt ist oder nicht oder irgendwelche Schmerzen hat oder nicht. Das ist ja auch irgendwo dann vom Anblick her immer sehr schwierig zu beurteilen.
Also grundsätzlich, und der Punkt, den du gesagt hast, ist mir sehr wichtig, dass die Schiedsrichter keine Mediziner sind. Grundsätzlich ist es folgendermaßen geregelt. Zumindest von der Theorie her. Es ist alleinige Aufgabe des Schiedsrichters zu entscheiden, ob ein Spieler so schwer verletzt ist, dass er einer sogenannten Erstversorgung auf dem Platz bedarf und das Spiel deshalb unterbrochen werden muss, oder ob er nicht so schwer verletzt ist, sodass man das Spiel weiterlaufen lassen kann und erst in der nächsten Unterbrechung nach ihm schaut, was er denn nun hat. Du hast es schon gesagt, das ist nicht immer leicht zu beurteilen. Er könnte ja tatsächlich was haben, er könnte aber möglicherweise auch versuchen, das taktisch auszunutzen. Also da so ein bisschen Schauspielern, wie will man das eigentlich erkennen? In der Hektik des Spiels zumal und insbesondere dann, wenn das Spiel eben ohnehin schon sehr eng ist und sehr umkämpft ist, wie das beispielsweise gestern eben beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz der Fall gewesen ist. Da kann man auch mal schief liegen. Das heißt, es kann dazu führen, dass ich als Schiedsrichter sage, ich glaube, der hat nicht so wirklich was, und das Weiterlaufen, dann stellt sich raus, der hat wirklich was gehabt. Also habe ich mich fast schon der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht. Oder es ist eben andersrum, und das ist wahrscheinlich häufiger der Fall, ich unterbreche das Spiel und stelle dann fest, im Grunde genommen hat der eigentlich nichts. Das ist schwierig, das ist klar, und deswegen hat es sich so ein bisschen eingebürgert, dass die Spieler eben im Sinne des Fairplay den Ball selbst rausschießen. Daraus ist dann aber, die Diskussion gab es ja verstärkt dann so ein bisschen in den vergangenen Wochen, daraus ist dann leider so ein bisschen das Ding geworden, dass so eine Erwartungshaltung daraus resultiert hat. Das heißt, da liegt einer und irgendwie wird der Gegner jetzt moralisch unter Druck gesetzt, doch bitte den Ball ins Aus zu schießen, damit diesem Spieler eine Behandlung ermöglicht wird. Klassischer Fall war beim Spiel Leverkusen gegen Wolfsburg, wo Dante den Ball verdaddelt und plötzlich liegen bleibt, als ob er sonst was hätte. Die Leverkusener nicht einsehen, den Ball rauszuspielen, der Schiedsrichter nicht einsieht, das Spiel zu unterbrechen. Daraus resultiert ein Tor. Dante lässt sich behandeln, hat aber trotzdem nichts. Im Prinzip ist da also alles richtig gemacht worden. Aber es mag eben auch Fälle geben, wo man sagt, na gut, das war jetzt wirklich nicht in Ordnung. Das ist schwierig für die Schiedsrichter, das ist auch nie so hundertprozentig zur Zufriedenheit aller zu regeln. Normalerweise jedenfalls, will ich sagen, nie, ist vielleicht übertrieben, aber meistens ist es nicht zur Zufriedenheit aller zu regeln. Es gibt immer wieder auch heftige Diskussionen. Du musst als Schiedsrichter einfach einen gewissen Erfahrungswert mitbringen, du musst auch ein geschultes Auge mitbringen, und so eine Erfahrung bekommst du auch im Laufe der Zeit, einfach aus der Situation vielleicht auch ein bisschen intuitiv zu entscheiden, hat der jetzt wirklich was Ernsthaftes, muss ich jetzt unterbrechen? Oder ist das jetzt wirklich eigentlich ein Ding, wo er so ein bisschen auf moralischen Druck setzt, wo er jetzt ein bisschen darauf setzt, ich will, dass das Spiel unterbrochen wird, damit der Gegner nicht kontern kann oder was auch immer. Und deswegen lasse ich jetzt weiterlaufen. So. Und wenn die Mannschaften von sich aus sagen, wir schießen innen aus, ist es gut, dann ist es deren Entscheidung. Aber eigentlich ist schon vor einer ganzen Weile mal gesagt worden, das soll wieder mehr zu den Schiedsrichtern übergehen. Es soll wieder mehr in die Richtung gehen, dass die Schiedsrichter tatsächlich diejenigen sind, wie es die Regel eben auch vorsieht, die alleine darüber entscheiden, ob das Spiel unterbrochen werden muss oder nicht. Und wenn ich ehrlich bin, das belastet sie zwar natürlich in gewisser Weise, weil sie jetzt ja dann nicht mehr darauf bauen könnten, dass die Mannschaften das schon von sich aus regeln. Aber wenn das nun überhaupt nicht klappt mit dem Untereinanderregeln, wenn es sogar Ärger deshalb gibt, wenn es ständig so Situationen gibt, wo dann irgendwie auf dem Platz ein Riesentheater ausbricht, weil die einen eben nicht ins Ausgeschossen haben, dann würde ich sagen, belassen wir es doch wieder bei den Schiedsrichtern. Die können es wahrscheinlich wirklich am besten beurteilen. Und wenn sie dann das ein oder andere Mal daneben liegen, dann ist das eben so, da kann man nichts machen. Aber ich glaube, da ist es tatsächlich am besten aufgehoben.
Jetzt gab man im gleichen Spieltag gerne nochmal eine Situation, die ja dann sogar noch Punkte gekostet hat. Hoffenheim gegen Köln war das. Ich habe gerade mal in unserem, also in meinem Vorbereitungsdokument da nach unten gescrollt, weil wir das auch besprochen haben hier. Das war der gleiche Spieltag. Da hat Hoffenheim den Ausgleich gemacht in der Nachspielzeit. Und vorher gab es halt eine Aktion von Hoffenheimer an Lukas Klünter, dem Kölner, der dann liegen geblieben ist, und der Konter hat dann zum 1:1 geführt, und danach hat Jörg Schmadtke im Interview gesagt, wir haben an diesem Wochenende, wir beerdigen als Liga dieses Wochenende den Fairplay-Gedanken, aber wahrscheinlich auch nichts mit dem Wissen, dass es Aufgabe des Schiedsrichters ist, zu entscheiden, ob das Spiel unterbrochen wird oder nicht, und nicht der Spieler. Und eine Mannschaft im Abstiegskampf, spielt da weiter. Es ist einfach so. Und ich glaube, deswegen ist es auch besser, wenn der Schiedsrichter entscheidet, hat er sich jetzt ernsthaft verletzt, muss ich unterbrechen, oder berappelt sich der gleich wieder, beziehungsweise nach einer gefakten Behandlungspause. Konstantin, du hattest noch eine Nachfrage.
Ja, noch die letzte, die jetzt ein bisschen davon weggeht, aber wir hatten damals auch, wo die ganze Situation, also hier auf dem Podcast, wo das ganze Geschehen war mit Schmidt, mit Roger Schmidt und Tobias Zweier, müsste es gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Felix Zweier.
Felix Zweier, ne? Ja, genau. Sorry, ja, mit Felix Zweier. Hinsichtlich der Wirkung auf den Amateurfußball eben, also was natürlich die Bundesliga, Millionen Zuschauer und jeder sieht und keine Ahnung, Sonntagnachmittag oder Sonntagvormittag dann in der Kreisklasse A oder in der B-Jugend Bezirksliga, dann natürlich dann irgendwo es sich vielleicht auch niederschlägt, weil es dann die ganzen kleinen Tuchels gibt und natürlich auch die ganzen kleinen Vidals und Robbens, ganz klar. Und natürlich in diesen Spielklassen auch irgendwo der Schutz des Schiedsrichters, wenn man so möchte, nicht so gewährleistet ist, weil viele Spiele finden mehr oder weniger unter unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil keine Zuschauer da sind oder ganz wenige und natürlich keine Sicherheitskräfte oder also die Schiedsrichter müssen ja da eigentlich viel mehr noch geschützt werden als bei einem Bundesligaspiel, wo das ja ganz anders eigentlich die Gegebenheiten ganz anders sind. Da wollte ich eigentlich nur nachfragen, wie da dein Eindruck ist oder wie sehr wird so quasi in den oberen Ebenen des Schiedsrichterwesens darüber diskutiert, was die Auswirkungen von dem Amateurfußball sind. Also gibt es immer diesen, sagen wir mal, auch Gruppengedanken, dass man auch an die Schiedsrichter ganz unten denkt, wird manchmal erwähnt auch. Deshalb, ich wollte aber das trotzdem nochmal so angesprochen haben, vielleicht nochmal nachfragen, wie es wirklich ist, also ob das auch wirklich ein Thema dann ist, wenn unter den Bundesliga und also unter den Bundesliga, zweiten Bundesliga-Schiedsrichtern.
Ja, das ist ein Thema und das hat unter anderem den Grund, dass Schiedsrichter anders als Spieler ja tatsächlich von ganz unten bis ganz oben jede einzelne Klasse durchlaufen haben. Es geht ja gar nicht anders. Also du wirst es nicht erleben, dass ein Schiedsrichter in der Kreisliga B oder A pfeift und plötzlich irgendwie in die Verbandsliga hochgezogen wird. Das geht nicht. Du durchläufst wirklich Schritt für Schritt die gesamten Klassen. Was dann auch dazu führt, dass du wirklich nie vergisst, woher du gekommen bist. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist tatsächlich so. Es ist recht egalitär aufgestellt. Und es führt beispielsweise auch dazu, dass die Schiedsrichter, die oben pfeifen, eigentlich alle auch ganz regelmäßig beispielsweise bei den verpflichtenden Fortbildungen der Amateurschiedsrichter sind, teilweise als ganz normale Teilnehmer, teilweise natürlich auch als Gastreferenten. Das heißt, sie haben über die gesamte Zeit ihrer Karriere immer wieder auch den Kontakt zu den Schiedsrichtern an der Basis. Und das macht eine Menge aus. Das ist ja auch ein gewisser Unterschied natürlich zu den Spielern, die den Kontakt vielleicht nicht unbedingt haben, sei denn dann vielleicht Freunde oder in der eigenen Familie, Spieler, die aus diesem Amateurbereich kommen. Bei den Schiedsrichtern ist das die ganze Zeit tatsächlich gegeben. Und insofern machen sie sich auch Gedanken darüber, wie wirkt sich das eigentlich aus, was wir da oben tun auf den Amateurfußball. Und sie sprechen natürlich auch darüber, was müssen wir eigentlich tun oder wie stellt sich das aus unserer Sicht dar, was wir da so machen und was für Konsequenzen hat das möglicherweise. Also das ist tatsächlich so mit allen, bei allen, mit denen man spricht, die vergessen das nicht und die berücksichtigen das auch. Und im Falle von Felix Zweier ist es zum einen ja tatsächlich so gewesen, also ich habe hier im Köln-Bonner Raum, glaube ich, durchaus eine ganz gute Übersicht, was die Schiedsrichter denn denken, habe mit ganz vielen gesprochen, auch auf den Fortbildungen, da war die Meinung eigentlich unisono, Felix Zweier hat das absolut richtig gemacht und vor allen Dingen, er hat uns damit einen großen Dienst erwiesen, wie er sich da verhalten hat. Also während in den Medien darüber diskutiert worden ist, war das nicht vielleicht ein bisschen zu heftig und vielleicht ein bisschen zu arrogant von Zweier und hätte er nochmal rausgehen sollen und überzogen, ist im Amateurbereich gerade bei den Schiedsrichtern da völlig anders drüber diskutiert worden. Mein früherer Schiedsrichterobmann in Bonn beispielsweise hat im Kicker einen Leserbrief platziert, wo sich ausdrücklich bedankt und gesagt hat, das war richtig, was Felix Zweier gemacht hat und hatte vor allen Dingen auch für den Amateurfußball die entsprechende Konsequenz. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass Felix Zweier in dem Moment, in dem er sich so verhalten hat, daran gedacht hat, wie denken denn jetzt Tausende von Amateurschiedsrichtern? Das wird ihn vielleicht in dem Moment nicht unbedingt direkt getrieben haben. Aber vielleicht hat er so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und auch gewusst, was das Ganze jetzt für eine öffentliche Wirkung haben wird. Und ich darf auch mal zitieren aus der aktuellen DFB-Schiedsrichterzeitung. Da ist Zweiers Maßnahme wirklich, oder Zweiers Vorgehen, ist wirklich absolut verteidigt worden, bis ins letzte Detail. Und da heißt es dann abschließend, sogar ein sofortiger Abbruch, also bei diesem Spiel zwischen Leverkusen und Dortmund, wäre nach den Buchstaben und auch nach Sinn und Geist der Fußballregeln absolut nachvollziehbar gewesen. Dieses Szenario vermieden zu haben, war eine souveräne Tat des Schiedsrichters, dass er sich nach dem Spiel und selbst noch am Tag danach von Vereinsverantwortlichen öffentlich beschimpfen lassen musste, war ein bezeichnender Ausdruck des weiter sinkenden Respekts vor der Person und der Aufgabe der Unparteiischen. Solche Zeilen, solche Bewertungen werden natürlich immer auch mit Blick auf den Amateurfußball verfasst. Und dort gibt es eben ganz viele Schiedsrichter, die gesagt haben, das war genau das Richtige, was er gemacht hat. Denn ansonsten, du hast das schon angedeutet, hätte das zur Folge gehabt, dass wir in Zukunft da gestanden hätten und hätten uns rechtfertigen müssen gegenüber den Trainern und alle hätten gesagt, der Zweier hat es doch auch so gemacht, dass er nochmal rausgekommen ist, dass er es in aller epischer Breite erklärt hat. Warum, Herr Schiedsrichter, machen Sie das bei uns nicht? Da ist der Schiedsrichter nicht dazu verpflichtet, im Sinne eines geordneten Ablaufs eines Fußballspiels ist es auch nicht immer sinnvoll, das zu tun. Zweier hat das konsequent und richtig begründet. Gerade durch Schmidts arrogante Gesten hat er sich das sozusagen selbst verwirkt, da nochmal eine Erklärung zu bekommen. Gerade mit Blick auf den Amateurfußball war es, wie gesagt, korrekt. Und um deine Frage eben zu beantworten, ja, da wird drüber gesprochen. Und ja, sowas haben auch Bundesliga-Schiedsrichter im Hinterkopf.
Christopher, hast du noch eine Nachfrage an Alex?
Jetzt bleibt ja eigentlich nur noch die Frage nach dem Videobeweis offen.
Schön großes Fass noch hinten raus. Ja, aber Alex, ich weiß ja, dass du nicht unbedingt ein Freund der Geschichte bist, aber vielleicht kannst du trotzdem, oder Christoph, hast du eine konkrete Frage zum Videobeweis?
Nee, einfach nur, um das ganze Thema halt nochmal aufzumachen, weil ich habe halt im Zuge dessen, dass halt Alex hier ist, nochmal drüber nachgedacht und ich bin halt, ehrlich gesagt, je länger ich drüber nachdenke, desto unsicherer werde ich, ob das wirklich eine sinnvolle Ergänzung ist oder nicht.
Wir hatten die Diskussion ja schon mal in epischer Breite hier, Christoph, und ich bleibe, was das betrifft, auch weiterhin skeptisch. Bin da beschlossen worden ist, und es ist ja beschlossen worden, dass der Videobeweis zunächst mal in einer Testphase eingeführt wird. Diese Testphase wird 2 Jahre lang dauern, bevor dann endgültig entschieden wird, führen wir ihn also verbindlich in den Profispielklassen ein, oder zumindest in der obersten Profiklasse ein jeweils, in den Ländern, die das wollen, oder lassen wir es bleiben? Wenn das also so ist, dann verschließt man sich dem natürlich nicht, sondern begleitet das Ganze, aber natürlich entsprechend kritisch. Es gab, um das einfach vielleicht kurz mal zu schildern, natürlich eine Menge Diskussionen um diese Schwalbe von Arturo Vidal. Die Diskussion gibt es natürlich auch immer in besonderer Intensität und Lautstärke, weil es Bayern München betrifft, aber sehen wir mal davon ab. Und viele haben gesagt, der kann jetzt nicht gesperrt werden, wieso nicht? Das will ich jetzt gar nicht erklären. Meine Erklärung oder meine Rettung sozusagen, um die Diskussion dann auch zu beändern, war dann immer so ein bisschen, naja, in Zukunft wird es natürlich so sein, dass so eine Situation dann durch den Videobeweis überprüft werden wird. Das heißt, immer wenn es einen Strafstoß gibt, wird es einen Videobeweis geben und wird geschaut werden, war der jetzt also vertretbar, war der berechtigt oder müssen wir die Entscheidung zurücknehmen? Oder wird der Videoschiedsrichter dem Hauptschiedsrichter sagen, aus meiner Sicht war es keiner, ich empfehle ihn zurückzunehmen, dann entscheidet der Schiedsrichter halt entweder ja, ich glaube es dir, ich nehme ihn zurück oder sagt, ich will es mir nochmal angucken und dann treffe ich eine Entscheidung. Solche Situationen unterliegen also künftig einer Revision. Das bedeutet, dass man mit einer Schwalbe Eindruck, dass das Fass, das da aufgemacht wird um das Thema Schwalben, wirklich viel zu groß ist. Ich glaube, es ist gar nicht so dramatisch, wie es in der Öffentlichkeit immer gemacht wird. Ich glaube vor allem, dass die öffentlichen Debatten sehr viel hysterischer geworden sind. Aber es ist so, wie es ist. Wie gesagt, es wird zunächst mal testweise eingeführt werden. Testweise heißt auch, es wird zunächst mal eine Trockenübung sein. Testweise bedeutet also nicht, dass sofort da ein Videoschiedsrichter sitzt und dann mit Einführung in der Bundesliga plötzlich schon Entscheidungen kassiert werden, sondern es wird erstmal geguckt, wie kriegen wir das Ganze eigentlich überhaupt vom Ablauf in den Griff. Müssen wir daran möglicherweise auch was umgestalten? Nach einem Jahr wird dann zunächst mal ein Zwischenresümee gezogen und da wird geguckt, was müssen wir anders machen in dem ganzen Prozedere beim Videobeweis. Und da kommt eine zweite Testphase und nach der wird dann endgültig entschieden, führen wir das ein und dann werden die Trockenübungen auch beendet sein. Das ist zumindest der derzeitige Stand der Dinge. Die Bundesliga-Schiedsrichter haben sich dahingehend geäußert, dass sie das begrüßen. Die begrüßen aber eigentlich fast immer alles, was offiziell eingeführt wird. Einfach weil auch klar ist, dahinter können wir nicht mehr zurück. So wird es also sein. Ich bleibe ein Skeptiker, weil ich eben im Wesentlichen glaube, dass die gesamte Fehlerhaftigkeit dazugehört, auch im professionellen Fußball. Ich glaube, dass das Ganze sonst ein bisschen aseptisch wird. Lasse mich da aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Aber ich glaube, bis das wirklich soweit ist und bis ich ein Urteil treffen kann, wie das Ganze im konkreten Fall verläuft und was es auch vielleicht für den Fußball dann bedeutet, mit seiner ganzen Auswirkung auch, Stichwort Auseinanderdividieren von Profibereich und Amateurbereich. Bis es soweit ist, bleibe ich skeptisch und überzeugt davon bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht, dass es helfen wird, Fehlentscheidungen zu minimieren oder zu reduzieren. Da bin ich davon überzeugt, das ist ganz klar. Ich bin mir bloß nicht so sicher, ob sie nicht in gewisser Weise einfach dazugehören, wie eben jeder Torschuss aus einem Meter, der vorbeigeht, obwohl der Kasten leer ist, wie jeder falsche Pass, schlampige Pass, der von dem Genie gespielt wird. Und ich denke, die Schiedsrichter sollen da entsprechend auch dazu gehören. Die Diskussionen gehören dazu. Ich glaube, auch das macht den Fußball so attraktiv. Verstehe aber auch alle Gegenargumente und bin insgesamt einfach nur gespannt, wie das Ganze verlaufen wird und wie es sich letztlich auswirken wird.
Weil du ein Skeptiker bist und weil Skype weiß, dass ich anderer Meinung bin, ist die Antwort teilweise mal ein bisschen abgebrochen. Aber der Sinn der Antwort ist nicht verfälscht worden. Nee, also war so ein kurzer Hänger, war mal drin, aber ich glaube, es ist rausgekommen, was du drüber denkst und was deine Meinung ist. Übrigens, ich bin ja für den Videobeweis, aber ich bin auch skeptisch. Ich verfolge das momentan in der NHL. Da gibt's jetzt die Coaches Challenge seit dieser Saison und da gibt's manchmal Situationen, bei denen ich mir denke, boah, da müsst ihr nochmal was machen, weil das Spiel läuft weiter und läuft weiter und läuft weiter und es passiert schon wieder was. Und dann wird es erst unterbrochen, dann kommt die Challenge und dann wird das Ganze möglicherweise wieder zurückgedreht. Und das ist auf jeden Fall nicht die optimale Lösung. Und mal schauen, wie die optimale Lösung oder die beste Lösung dann beim Fußball ausschaut. Ihr hört den Vorcheck mit Alex Feuerherz, der heute dankenswerterweise mit dabei ist, mit Christopher Ramm und mit Konstantin Eckner. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 31. Spieltags. Die Bayern gewinnen bei Hertha BSC mit 2:0, Dortmund beim VfB Stuttgart mit 3:0. Beide weiterhin im Gleichschritt, allerdings halt weiterhin 7 Schritte dazwischen. HSV gegen Werder Bremen 2:1, Wolfsburg-Augsburg 0:2, Köln-Darmstadt 4:1, Ingolstadt-Hannover 2:2, Schalke-Leverkusen 2:3, Gladbach-Hoffenheim 3:1 und Frankfurt-Mainz 2:1. Christopher, willst du zu diesem Ergebnis noch was loswerden?
Nee, nachdem ich jetzt schon so einen Riesenfass nochmal aufgemacht habe, ziehe ich mich jetzt mein Schneckenhäuschen zurück und.
Nee, war ja schon gut. War dann ja auch schnell ausgetrunken. War gut gemacht. Passt.
Nee, ich glaube, in der Einleitung habe ich schon aufgemacht. Schalke war so der, glaube ich, der Kopfschütter des Spieltags. Der Rest war mehr oder weniger so erwartbar. Vielleicht noch einen Punkt, dass Frankfurt durch den Sieg natürlich jetzt nochmal wieder Anschluss gewonnen hat, was in der Gesamtkonstellation, wie Matthias Sammer so schön sagen würde, dann dem Abstiegskampf dann doch ein bisschen zuträglicher ist, in dem Sinne, dass wir jetzt in der Schlussphase noch 2-3 spannende Spiele, weil vor allem auch direkte Duelle haben werden.
Konstantin?
Ich habe auch wenig eigentlich anzufügen, weil wir haben es auch jetzt ein bisschen anderen Themenschwerpunkt mal gehabt und das ist ja auch eine ganz gute Abwechslung und ich weiß nicht, ich kann mich jetzt irgendwie nicht dafür begeistern, jetzt noch einzelne Spiele auseinanderzunehmen, weil es auch nicht so viel gab, glaube ich, was man diskutieren muss, ist und da das, was wir eigentlich auch schon in den letzten Wochen diskutiert haben, trifft ja immer wieder ein bisschen zu. Es gibt irgendwie, jedes Ergebnis ist mehr oder weniger in der Bundesliga aktuell erwartbar, wenn ich gerade Bayern und Dortmund spielen. Deshalb ist es irgendwie, es gibt keine Überraschungen in dem Sinne.
Ja. Alex?
Ich hatte schon so einen großen Redeanteil in dieser Folge, dass ich, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal schweige.
Aber die Ergebnisse haben wir aufgezählt, wenigstens das. Ich würde vielleicht ganz kurz nochmal was zum Abstiegskampf sagen, weil das halt weiterhin das Spannendste ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Auftritt von Werder Bremen gegen Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale, und damit meine ich nicht nur den Auftritt während der 90 Minuten, sondern auch danach der Umgang mit dieser Aktion, mit der Vidal-Schwalbe. Irgendwie so, mein Herz sagt, Werder müsste da eigentlich schon drin bleiben, aber hey, Alex hat es im Vorlauf gesagt oder am Anfang gesagt, ihm tut es auch weh, dass Hannover 96 jetzt runtergegangen ist. Frankfurt, tolle Fans, mega Stimmung bei den Spielen. Stuttgart. Ich will ja eh nie eigentlich jemanden absteigen sehen, aber zwei müssen halt runter. Und im Endeffekt, ja, sind's halt dann Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben werden. Jetzt ist Hoffenheim auch wieder auf 14, auch wieder ein Sieg von Werder Bremen, dann sind die punktgleich mit Hoffenheim. Darmstadt noch mit drin, Augsburg noch nicht raus, 3 Spiele noch, 9 Punkte zu vergeben, also das ist mega spannend, vor allem, weil halt so viele Mannschaften drinstecken.
Interessanterweise könnte es eben in dieser Saison wirklich mal 2 oder sogar 3 große Vereine erwischen, während es in den letzten Jahren ja immer so war, dass dann doch meistens der Underdog abgestiegen ist, also Fürth, Braunschweig, Paderborn, alle irgendwie in der Bundesliga reingestartet, alle haben sich mehr oder weniger achtbar geschlagen, Fürth vielleicht am wenigsten noch und trotzdem alle dann wieder abgestiegen direkt, aber in dieser Saison könnte es dann wirklich jetzt, also neben Hannover, den ich schon als großen Club sehe, weil die auch etabliert haben, einfach seit den 90ern.
Ja, die haben auch international gespielt.
Also ich meine, und dann hast du also Stuttgart, Club, ja. Frankfurt, Bremen, auch alles etabliert, das große, große Vereine mit auch insgesamt vielen Mitgliedern, vielen Fans, großes Umfeld. Und es könnte sehr gut sein, dass mindestens 2, wenn nicht sogar 3 runtergehen, je nachdem, wie die Relegation verläuft.
Absolut. Ist denkbar.
Und das ist natürlich ein schwerer Schlag. Also es ist ein schwererer Schlag eben für eine Mannschaft oder für einen Verein, Mannschaften wie Stuttgart zum Beispiel so einen Abstieg, als jetzt für Darmstadt, Augsburg, die das eher verkraften würden. Augsburg hat sich auch etabliert, aber trotzdem. Der Fall ist einfach für einen Verein wie Stuttgart, auch Bremen, weil die natürlich schon zusammengeschrumpft sind in den letzten Jahren. Aber für einen Verein wie Stuttgart zum Beispiel wäre es ein herber Schlag insgesamt auch, also für die Infrastruktur. Vielleicht schafft man es ein Jahr zweite Liga zu überleben, das hat Frankfurt ja auch mal geschafft und Hertha auch, aber es könnte wirklich noch einen großen erwischen neben Hannover.
Ja, aber unter dem Strich müssen sich die Großen dann auch mal fragen, was die Kleinen besser machen. Ja, ist das Coaching, ist das also bei Ingolstadt ist es ganz klar, also bei beiden, Ingolstadt und Darmstadt, ist es halt das Coaching, das war unterschiedlich, aber logisch ist das ein Faktor und die haben oft, die kleinen Vereine haben halt weniger Budget oder weniger Möglichkeiten, machen mehr draus. Wolfsburg muss sich auch fragen, warum er einen Punkt hinter Ingolstadt steht und als Pokalsieger und Vizemeister auf dem 10. Tabellenplatz. Also es kann einfach nicht sein, normalerweise. Und dann ist es halt dann doch wieder so, auch wenn man keinen Absteigen sehen will, wer halt nach 34 Spieltagen die zweitwenigsten Punkte hat, der geht halt mit Hannover 96 runter. Fertig. Und dann ist es halt auch einfach so. Ja?
Ja, bei Ingolstadt und Darmstadt müssen wir mal schauen, wie es weiterentwickelt dann im zweiten Jahr, wenn es beide drin bleiben. Also Ingolstadt bleibt auf alle Fälle drin. Vielleicht geht Hasenhüttl. Also natürlich eine gute Saison sagt noch wenig aus, aber vielleicht sollten trotzdem viele dieser Vereine, die so jahrelang schon kriseln, alle mal bei Mainz 05 hospitieren.
Tabellensechster, die Mainzer und 5 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln. Die ersten 7 dürfen dieses Jahr international spielen, nachdem Bayern gegen Dortmund im DFB-Pokalfinale aufeinandertreffen. Ja, Mainz hat da sehr gute Chancen. Der Unsung Hero des Spieltags. Alex, du darfst jedes Mal anfangen jetzt heute als Special Guest. Du weißt ja, was der Unsung Hero des Spieltags ist.
Ja. Ja, da bleibe ich natürlich bei meinem Thema und natürlich ist der Unsung Hero des Spieltags ein Schiedsrichter aus meiner Sicht, nämlich Manuel Gräfe. Es ist ja schon angeklungen, dass es eine vielleicht nicht unbedingt erwartbare Ansetzung gewesen ist, dass er das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen leiten würde, nachdem er eben Spiele des HSV seit der Relegation im vergangenen Jahr nicht mehr geleitet hat. Er stand dadurch zweifellos unter Druck. Man muss ja sagen, auch wenn das vom DFB eine richtige Entscheidung gewesen ist, ist es auch eine mutige Entscheidung gewesen, weil ein Schiedsrichter dadurch schon unter Druck gerät. Manuel Gräfe steckt sowas immer ziemlich locker weg. Er ist ohnehin einfach erstens ein unglaublich souveräner Typ und zweitens, wie ich finde, auch ein unglaublich sympathischer Typ. Einer, der selbstbewusst seine Meinung vertritt, durchaus auch mal gegen den Strom, wie er es beispielsweise im Sportstudio getan hat. Und wie er das Ganze da gemacht hat, wie er dieses wirklich ja sehr schwierige Spiel, gerade von den ganzen Rahmenbedingungen, geleitet hat, vollkommen souverän, berechtigter Strafstoß für Bremen, hat von seinen Spielräumen Gebrauch gemacht, ist so aufgetreten, wie Gräfe das eigentlich immer tut, mit sehr viel Ruhe, sehr viel Umsicht, sehr viel Einfühlungsvermögen auch, was die Spieler betrifft, muss ich wirklich sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein prima Wiedereinstieg gewesen, sozusagen, auch bei seinen Spielen beim Hamburger SV. Klasse geleitet, nichts anbrennen lassen. Und das finde ich schon stark, dass man, wenn man dann die Öffentlichkeit so auf sich schauen hat, dass man das dann so hinbekommt, das fand ich schon großartig. Und insofern, er ist mein unbesungener Held des Spieltags.
Hast ihn ja jetzt besungen. Und dann kommt Zungenschnalzer und Kopfschüttler hoffentlich auch noch aus der Schiere Ecke. Schauen wir mal. Konstantin, dein Unsung Hero.
Man glaubt es kaum, aber ich habe mich wirklich schwer getan zwischen zwei Spielern.
Hermann Hummels.
Und zwar zwischen... Darauf gehe ich nicht ein. Und zwar zwischen Matthias Ginter und André Hahn. Wer hätte das gedacht, dass die bei mir dann unter der Unsung Hero-Kategorie fallen könnten? Aber doch beide mit guten, überraschend guten Leistungen. Also Ginter, seine beste, womöglich bisher einzige gute Leistung im zentralen Verteidigungsbereich.
Christopher?
Also für
ich habe auch jemanden aus.
Muss ich anmerken, sorry. Ich muss nur anmerken, für Dortmund natürlich bei Ginter. Also bei Freiburg sah das ja ein bisschen anders aus, aber für Dortmund hat er ja bisher da eher enttäuscht.
Ja, ins Ginter-Treffen sind die Schwaben durchgekommen, mehr sei es drum.
Oh Gott, du kriegst gleich Redeverbot.
Bei mir ist es natürlich Mahmut Dahoud, mein Unsung Hero. Ein Tor, eine Vorlage, unglaubliche 12 Kilometer Laufleistung, eine Passquote von 86%. Unglaublich, das Mittelfeld von Hoffenheim dominiert, die fast so einen kleinen Rückfall in alte Gisdol-Zeiten hatten. Einzig, die Foul-Statistik spricht so ein bisschen gegen ihn, hatte 6 Fouls in der Partie, was dann so ein bisschen seine Zweikampfquote nach unten gedrückt hat, waren aber ein paar taktisch kluge Fouls auch dabei. Deswegen mein Unsung Hero, Dahoud.
Der Hut, den mag der Eckner ja auch ganz gern, das wissen wir.
Das ist ein fahrender Fußballer, ja.
Der Zungenschnalzer des Spieltags, Alex.
Auch da habe ich lange überlegt, ob ich einen Schiedsrichter nennen kann. Jetzt kommt man vielleicht bei Schiedsrichtern nicht unbedingt darauf zu sagen, dass sie irgendwelche Entscheidungen treffen, die zum Zungenschnalzen sind.
Oh, ein Pfiff!
Würde ich dann, würde ich vielleicht dann tun, wenn so ein richtig großartiger, so richtig geiler Vorteil entsteht. So ein Ding, wo du sagst, boah, großartig gesehen und jetzt ist daraus noch ein Tor resultiert, dass du wirklich sagst, das hätte man nicht besser machen können und jeder Freistoß hätte das Ganze jetzt, hätte dazu geführt, dass das Tor eben nicht gefallen wäre. Den gab's in den vergangenen, an den vergangenen Spieltagen durchaus das ein oder andere Mal. An diesem Spieltag, wenn ich es richtig überblicke, jetzt nicht so. Und insofern muss ich dann doch tatsächlich qua Notbehelf auf meinen Lieblingsverein, nämlich zu den Bayern, kommen und sagen, auch wenn das gegenüber, also solchen Taktik-Nerds wie euch immer so ein bisschen, dann klingt wie so eine völlige Amateurmeinung, aber das Tor von Douglas Costa fand ich schon geil, offen gestanden. Also so ein richtig knackiger Weitschuss aus so einer Position, der dann irgendwie in den Knick einschlägt, dem kann ich immer noch was abgewinnen. Das war natürlich nicht grandios rausgespielt, hat für mich aber, da bin ich auch tatsächlich oldschool, immer noch hohen ästhetischen Wert und das fand ich wirklich großartig und das war für mich so das Tor des Spieltags und damit auch der Zungenschnalzer schlechthin.
Ja, wenn du es rein analytisch siehst, darfst du gar nicht mehr aus der Distanz schießen, sondern musst immer in den 16er passen, weil du dann nochmal, was weiß ich, 10 bis 15 Fehlpässe in den 16er gut hast pro Distanzschuss. Aber so ein Ding aus 25 Metern, ja, hat schon was. Oder Christopher?
Ja, deswegen habe ich auch einen Fernschuss. Und zwar, also ich habe eigentlich zwei Zungenschnalz. Das eine ist der Torjubel und das andere ist das Tor an sich, nämlich der Freistoßtreffer von Brosinski. Mm. Und der Torjubel von Fritz von Turner Taxis war schon überragend, der einfach nur ei geschrien hat. Der Brosinski. Großartig.
Der könnte, glaube ich, auch aus dem Schiedsrichterpfiff einen Zungenschnalz machen. Dieser Schiedsrichter! Ein Teufelskerl!
Das war, glaube ich, auch bei, ich weiß gar nicht mehr, wer die Partie gepfiffen hatte. Aber es war auf jeden Fall auch diese Partie Ingolstadt gegen Darmstadt, die wir sonst immer so off-topic hier besprechen. Ich weiß nicht mehr, wer die Partie geleitet hat. Ich glaube, es war sogar Gräfe. Aber das Hinspiel. Und da hat Gräfe damals in den Himmel gelobt, noch und nöcher. Bester Mann auf dem Platz und es ist einfach, Fritz von Turn und Taxis.
Na, der Gräfe hat einen R im Namen, das reicht ja schon.
Okay,
prima.
Prima, Brosinski, Freistoß. Konstantin, dein Zungenschnalzer.
Da tue ich mich ja jedes Mal eigentlich schwer. Ich nehme dieses Mal deines 2:0 des HSV gegen Werder Bremen. Ein gut herausgespielter Gegenangriff-Konter, wo man schön in den Raum hinter Gebre Selassie kam, also Rechtsverteidiger von Bremen aufgerückt. Der Raum war dann mehr oder weniger offen. Man konnte dann die Bremer Innenverteidigung rausziehen, hat dann eine gut geteilte Flanke hineingeschlagen. Das war, also es hat sich die Lücke aufgetan, eine große Lücke, und es musste trotzdem ein weiter Angriff gespielt werden. Und eine große Verlagerung, aber der HSV hat es zu Ende gebracht. Und das hat mich mehr oder weniger auch überrascht, weil im Abstiegskampf sieht man auch viele Situationen, wo eigentlich sich Kontermöglichkeiten, Umschaltsituationen ergeben könnten und die dann aber nie richtig ausgespielt werden. Und in dem Fall war es eben so, dass der HSV da zum 2:0 erhöht hat. Und deshalb ist das jetzt mal mein Zungenschnalzer.
Dann haben wir noch den Kopfschüttler des Wochenendes. Alex, aber Schiedsrichter den Kopfschütteln geht eigentlich gar nicht.
Ja, da hatte ich durchaus Anlass, das muss man auch gar nicht schönreden. Es gab ja große Diskussionen beim Spiel zwischen Mönchengladbach und Hoffenheim über das zweite Tor, das ja schon erwähnt worden ist, von Mahmoud Dahoud. Da wurde ja gesagt, André Hahn habe da also dem Torhüter von Hoffenheim, Oliver Baumann, aber gegen ihn faul gespielt. Das ist auch richtig, das war für den Schiedsrichter allerdings kaum zu erkennen, dass er da erst den Unterarm trifft und dann den Ball, also da kein Vorwurf, aber im Vorfeld dieses Treffers gab es eine Abseitsstellung von Ibrahima Traoré. Das war nämlich dann derjenige, der, glaube ich, den Ball zurückgespielt hat zu Xhaka. Xhaka hat dann den großartigen Pass nach außen gespielt, zu Raphael, Torschuss, und daraus resultierte dann schlussendlich der Treffer. Diese Abseitsstellung von Traoré, die war derartig sonnenklar. Also da reden wir jetzt nicht über 10 Zentimeter, die man vernachlässigen kann, sondern da reden wir wirklich über einen Meter. Das ist ein Fall, das muss der Assistent eigentlich sehen, auch wenn der Ball abgefälscht gewesen ist. Da gibt es eigentlich kein Vertun. Und als ich das gesehen habe, ich schon gedacht, wie konnte das passieren? Das ist eigentlich ein Fehler, der einem Schiedsrichter oder Assistenten auf dem Niveau in der Regel nicht passiert. Und da muss ich gestehen, da habe ich dann doch tatsächlich mal den Kopf geschüttelt.
Christopher, dein Kopfschüttler?
Mein Kopfschüttler war die rote Karte von Brejerie, der eigentlich völlig unnötig bei einer 1-0-Führung nach einem zugegebenermaßen verunglückten Rettungsaktion zur Notbremse gegriffen hat. Und dann, da war sie dann wieder die Doppelbestrafung im Sinne von einer roten Karte und der nachträglichen Sperre. Ja, sei es drum, unglücklicher oder eigentlich unnötige Aktion. Ingolstadt hatte geführt, selbst wenn Hannover den Ausgleich erzielt hätte, hätte Ingolstadt auch im gesamten Zeitrahmen noch genügend Möglichkeiten gehabt, die Partie auch zu dominieren oder beziehungsweise zu drehen. Und ja, das Unentschieden gegen Hannover ist letztendlich schade aus Ingolstädter Sicht, weil sie vielleicht sogar noch minimal Chancen gehabt hätten mit einem Sieg auf den Europapokal.
Konstantin?
Es ist in dem Sinne kein Kopfschüttler, aber es war für mich so die surrealste Aktion an diesem Spieltag oder das surrealste Ereignis. Und zwar es müsste der Ausgleichstreffer von Leverkusen gegen Schalke auf Schalke gewesen sein. Diese Direktabnahme von Bellarabi, die dann einfach ins kurze Eck von Fährmann ging. Ich habe das Spiel gesehen und es sah für den Moment erst so aus, als wäre vielleicht die Situation vorher abgepfiffen worden und man hat es einfach nicht gehört im TV. Aber das war wirklich ein Tor, das war irgendwie unnötig. In Gänze und natürlich auch das Verhalten von Fährmann irgendwie sah sehr merkwürdig einfach aus, weil klar war es eine technisch gute Direktabnahme, aber die hatte nicht unbedingt die Schärfe. Aber auch vorher eigentlich die Schalker Verteidigung gar nicht so richtig auf diesen Verlagerungsball reagiert. Weder richtige Zonendeckung noch richtige Manndeckung. Also war in Gänze irgendwo merkwürdig.
Schön, dann sind wir durch. Heute mal ein bisschen längerer Vorcheck, aber ich denke auch sehr interessant. Das war der Vorcheck mit Alex Feuerherd von Colinas Erben. Auf Twitter findet ihr sie unter @ColinasErben und den Podcast, den könnt ihr natürlich auch Woche für Woche hören. Danke Alex, dass du dabei warst. War sehr schön und super, dass das geklappt hat.
Ich habe zu danken nochmals für die Einladung. Hat mir auch großen Spaß gemacht und ja, hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
Ja. Gerne. Und danke auch an Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Danke dir.
Danke dir.
Und Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter, also @cc_Eckner. Danke, Konstantin.
Danke euch.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Auf Twitter ist der Vorcheck unter @check_pod unterwegs und auf Facebook unter www.facebook.de/der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Touren, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.